Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute der zweite Teil zur Verkehrswende und zur klimaneutralen Bereitstellung von Treibstoffen. Wir haben ja vor zwei Wochen über synthetische Treibstoffe oder E-Fuels gesprochen, über die Herstellung, die Potenziale und dann auch die begrenzten Möglichkeiten, was die Erzeugung angeht. Heute also der zweite Teil über HVO 100. Das heißt also pflanzenbasierte Treibstoffe aus Reststoffen. Das wollen wir uns jetzt heute mal genauer ansehen, ob das vielleicht ein Weg ist, um weiter mit Verbrennungsmotoren im Individualverkehr oder vielleicht auch Schwerlastverkehr unterwegs zu sein. Definieren wir doch erstmal, was HVO 100 ist. Basis ist, sind also Reststoffe, die anderweitig nicht genutzt werden können. Also Reststoffe natürlich dann pflanzenbasierte Reststoffe, also Fette, ne? Frittenfett. Im besten Fall kann man mal sagen. Diese Materialien oder diese Stoffe werden genutzt, durchlaufen einen sogenannten Hydrierungsprozess, um aus diesen Fettsäuren dann Kohlenwasserstoffe zu erzeugen. Das kennen wir jetzt schon. Also wir brauchen für den Diesel, und das ist eigentlich so der Ersatz, den man da hat, langkettige Kohlenwasserstoffe, also Kohlenstoff und Wasserstoff, den man zusammenpackt in längeren Ketten. Das ist dann unser flüssiger Treibstoff. Und wenn wir jetzt nicht gerade synthetisch erzeugen aus Wasser, was wir dann über die Elektrolyse teilen, und Kohlendioxid, was wir aus der Luft holen, um daraus dann synthetische Treibstoffe, E-Fuels zu machen, ja, dann nutzen wir noch einfach Pflanzenreste, gebrauchte Reststoffe, also Tierfette, Speiseöle. Das ist so das hauptsächliche Material, was wir nutzen wollen für diese hydrierten Pflanzenöle, HVO. Die vielleicht sind das, ist das ja die Alternative. Wir haben ja jetzt vor zwei Wochen schon diese ganzen Rechnungen gemacht, wie groß der Bedarf ist im Verkehrssektor, um diese Mengen zu nutzen. Wenn man, wenn man mit diesen 40 Millionen Autos rechnet und 15.000 Kilometer pro Jahr Fahrleistung, sind wir so bei 600 Milliarden Kilometern, die wir im privaten Pkw-Verkehr verfahren. Da fehlen halt noch die LKWs. Naja, und aus der Elektromobilität haben wir gesehen, die ist sehr effizient. Aber wir wollen ja beim Verbrenner bleiben. Ne? Dieses Thema der Technologieoffenheit, gehen wir mal weiter. Obwohl der Wirkungsgrad von einem Verbrennungsmotor ja eher durchwachsen ist. Also HVO. Und zwar müssen wir das jetzt trennen von den Biotreibstoffen, also dass wir direkt aus Energiepflanzen, Raps und Zuckerrüben Treibstoff herstellen. Das ist, das müssen wir trennen. Vielleicht fangen wir damit aber mal an, um es einfach mal zu beleuchten. Das ist ja bisher so der Weg, wie die, vor allem die Beimischung auch erfolgt, dass wir auf Ackerflächen, wir sind bei 14,7 Millionen Hektar in Deutschland an landwirtschaftlicher Nutzfläche, davon brauchen wir mehr als die Hälfte für die Futtermittelindustrie. Also auch das muss man mal sich kurz, wenn wir schon über dieses ganze Thema der pflanzenbasierten Treibstoffherstellung diskutieren. Wie groß ist denn eigentlich unsere Ackerfläche? Also wir sind bei 16,7 Millionen Hektar, die wir in Deutschland haben, und die Landwirtschaft selber macht, oder diese landwirtschaftliche Nutzfläche, die geht halt primär in die Futtermittelindustrie. Das heißt also, wie ist der Weg? Wir pflanzen Futtermittel an, Soja, Futtermais etc., füttern damit die Tiere, die wir dann schlachten, um daraus dann, um uns dann zu ernähren. Also von der Kette schon sehr wenig Wirkungsgrad, kann man sich vorstellen. Aber anderes Thema diskutieren wir heute nicht. Also mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind Futterpflanzen. Die pflanzliche Ernährung in Deutschland wird auf, das ist so ungefähr, ich sag mal knapp ein Drittel, Das ist also dann Weizen, Gerste und so weiter, was wir dann weiterverarbeiten, Gemüse, Obst etc. Dann haben wir noch die Energiepflanzen. Daraus machen wir dann Strom, Wärme, Treibstoffe, also den Silomais, den wir dann anpflanzen, Kurzumtriebsplantagen für Holz, also alles Mögliche, wobei, Holz ist schon wieder ein anderes Thema. Aber die Energiepflanzen, das ist so ja, ungefähr, ja, was kann man sagen, das sind so 2,5 Millionen Hektar, also rund 15% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland geht in die Energie- und Industriepflanzen, also hauptsächlich Energiepflanzen. Das heißt, wir nutzen diese Pflanzen, um daraus dann Energie zu gewinnen. Biodiesel oder Pflanzenöl, Bioethanol, das ist dann für die Fahrzeuge. Das Biogas, das ist halt der hauptsächliche Teil aus dem Silomais, um dann aus dem Mais dann Biogas zu machen, was wir dann als Erdgasersatz einsetzen können. Die Festbrennstoffe spielen eine untergeordnete Rolle. Nein, der kleinere Teil sind dann Industriepflanzen, das ist dann halt Stärke, Industriezucker, Pflanzenöle und so weiter. Uns interessiert, deswegen jetzt der Bogen wieder zurück, die Biotreibstoffherstellung, also Biodiesel, Bioethanol. Wenn wir den ganz konkret machen wollen, das heißt, also wir pflanzen diese Pflanzen an, um dann über verschiedene Verfahren Öle zu gewinnen, die wir dann nutzen können als Treibstoff in Autos. Das ist der Weg, den wir klassischerweise bisher gehen. Das sind dann halt im Prinzip so Ölmühlen, die dann entstehen. Das heißt, dann entsteht dann durch dieses Pressen entsteht dann halt ein Truböl. Das kann man dann noch filtern, hat dann Reinöl und das kann man dann tatsächlich nochmal, muss man noch ein bisschen weiter verarbeiten, um dann am Ende Biodiesel zu bekommen. Die Verfahren an der Stelle sollen sich erstmal gar nicht groß interessieren. Beim Ethanol etwas anderes Verfahren, zuckerhaltige oder stärkehaltige Biomasse, die wir dort verarbeiten, dann vergären, destillieren und dann am Ende entsteht dann Ethanol als Biodieselersatz. Also von daher, das ist so der Weg, den wir klassischerweise gehen. Jetzt ist es schon so, dass beim Bioethanol oder beim Biodiesel auch so, also die Produktionskapazitäten in Deutschland sind gar nicht so groß, sind gar nicht so attraktiv, dass sich das lohnen würde oder auch funktionieren würde, um den kompletten Individualverkehr umzustellen auf Biodiesel. Dann müsste man die komplette landwirtschaftliche Nutzfläche darauf umstellen. Wir bauen nur noch Raps an, ist halt, kann auch nicht das Ziel sein. Wir wollen ja diese Diskussion Tank statt Teller. Deswegen jetzt also diese HVO 100, also 100 heißt dann 100%. Wir mischen es nicht bei, sondern wir nutzen diese hydrierten Pflanzenöle, um daraus dann Treibstoff zu machen. Das ist die grundsätzliche Idee. Also dieses HVO steht übrigens für Hydro Treated Vegetable Oils, also Pflanzenöle, die mit Hilfe von Wasserstoff zu einem flüssigen Treibstoff weiterverarbeitet werden. Das ist also Öle, Fette, die in der Gastronomie anfallen, das schon eben erwähnte Frittenfett aus der Frittenbude. Und dann werden diese Öle genutzt, werden als Material herangezogen. Das muss ja auch dann weiter entsorgt werden. Und das könnte man doch eigentlich nicht nutzen, um es dann aufbereitet in einem Verbrennungsmotor zu verbrennen. Da, wie gesagt, das betrifft erstmal die Dieselmotoren. Denn tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, die Einsparung der Kohlendioxidemissionen, und das ist ja das Entscheidende, wir wollen ja Kohlendioxidemissionen reduzieren. Wir wollen nicht nur, wir müssen auch. Haben wir jetzt schon mehrfachst diskutiert. Und die Einsparung im Vergleich zum Einsatz von fossilen Treibstoffen liegt im Bereich von 80%. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also von daher, von der Idee her, und wir sind ja immer technologieoffen, auch wenn so manchmal der Eindruck entsteht, dass ich da vielleicht etwas voreingenommen bin. Aber wir bleiben mal technologieoffen an dieser Stelle und sagen, dieses HVO 100, das ist doch vielleicht die Lösung. 80% CO2 einsparen ist, das ist doch gar nicht so schlecht. Lass uns da doch mal rangehen. Ja, so, jetzt brauchen wir natürlich diese Materialien oder diese Rohstoffe. Bisher ist es so, dass wir diese pflanzlichen Reste, die wir in Deutschland einsammeln, nutzen für die Beimischung unseres Diesels. Ne? Denn wenn man mal darauf achtet beim Tanken, dann haben wir dieses B7 oder B10. Also da ist dann schon 7 oder 10% Biodieselanteil in dem fossilen Diesel. Das stört den Verbrennungsmotor im Auto nicht. Alles kein Problem. Also tatsächlich, damit wir überhaupt in der Lage sind, dieses HVO 100 in signifikanten Mengen beizumischen, sind wir auf Importe angewiesen. Und wenn man jetzt überlegt, was wollen wir eigentlich? Also idealerweise, ne, diese Diskussion haben wir ja im Stromsektor, dass Deutschland jetzt im letzten Jahr 2023 mal seit langem wieder Strom Nettoimporteur war und dann direkt der große Aufschrei, oh Gott, wir werden, eine große Boulevardzeitung titelte, wir sind Strombettler. Das ist absoluter Quatsch, so funktioniert der europäische Strommarkt halt oder entsprechend auch nicht. Das ist ja sinnvoll, günstigen Strom aus dem Ausland zu kaufen, als ihn teuer selber zu produzieren. Das ist ja marktwirtschaftlich sinnvoll. So, das heißt, wir müssen da auch wieder zukaufen, das machen wir heute auch schon. Und zwar primär aus Asien. Das heißt, wenn dort in, insbesondere natürlich mal wieder China, alte verbrauchte Pflanzenöle anfallen in der Produktion, dann wird dieses Öl dann in große Tankschiffe gepackt und nach Europa transportiert. Also, das heißt nicht, die heimischen Pommes sind die Quelle für das gebrauchte Pflanzenöl, sondern dann die, ich weiß nicht, Frühlingsrolle, die wird ja frittiert, ne? Oder so Kröpöck oder was man da so alles hat. Tatsächlich ist es so, am liebsten würde man jetzt für dieses HVO Palmöl verwenden, weil dieses Palmöl wirklich ein sehr dankbares Öl ist. Das ist für die Kraftstoffherstellung in Deutschland nicht mehr zugelassen. Gibt es noch ein paar Umwege, wie man das machen kann, um das so ein bisschen hier, ich sage es mal etwas böse, zu verstecken. Das geht. Also, es lässt sich auch nicht wirklich nachvollziehen, wenn die Öle jetzt aus dem Ausland importiert werden, was da alles so kommt, was wir dann zu diesem HVO, zum hydrierten Pflanzenöl-Treibstoff, umsetzen können. Also, da ist noch einiges an Potenzial. Also, tatsächlich ist es so, bei diesen Altspeiseölen, wir haben ganz viele Möglichkeiten, diese zu verarbeiten. Das heißt, das ist ein Rohstoff, der natürlich in verschiedenen Nutzungsbereichen eingesetzt werden kann, unter anderem halt in der Biodieselbeimischung. Naja, aber tatsächlich ist es auch so, wir haben gar nicht so viel, eine so große Menge, die ja, also tatsächlich die Bereitstellung dieser Pflanzenölreste ist, also wenn wir auf dieses HVO umsteigen würden, heißt das nicht, dass wir diese, also dann bräuchten wir deutlich mehr biogene Kraftstoffe, die haben wir aber gar nicht. Die müssten wir dann also anpflanzen, wir müssten mehr Pommes essen, wenn man es mal ein bisschen flapsig, polemisch darstellt, damit wir diese Altspeiseöle haben, die sind aber gar nicht so in der Menge, wie gesagt, vorhanden, da können wir gar nicht großartig was machen. Und der nächste Punkt ist, wie schon gesagt, diese Pflanzenöle, die wir dann weiterverarbeiten, die kommen halt primär aus dem Ausland. Wir haben in Deutschland oder in Europa gar nicht großartig das Potenzial. In den USA ist es ähnlich, also Kalifornien ist da schon voran, was diese HVO-Nutzung angeht. Die kaufen quasi alles aus den USA auf an Pflanzenrestölen, um das dann zu HVO zu verarbeiten. Also auch da, man sieht, Angebot und mögliche Nachfrage gehen tatsächlich komplett, also laufen komplett auseinander. Wir haben da gar keine große Möglichkeit. Wir haben zwar sicherlich, ein bisschen kann man vielleicht noch hochskalieren, aber an vielen Stellen ist eine, und das ist halt ganz wichtig, eine nachhaltige Verfügbarkeit dieser Mengen gar nicht möglich, wenn wir an diesem Individualverkehr festhalten wollen. Das heißt also, naja, so richtig gut funktioniert das nicht.
Denn wenn das Angebot halt nicht da ist, ist es halt schwierig. Vor allen Dingen muss man dann halt berücksichtigen, können wir sicherstellen bei diesem HVO, dass es wirklich industrielle oder gastronomische Abfallstoffe sind und nicht in Regionen der Welt, das ist dann China, aber es ist dann, sind auch andere Regionen in Asien, Indonesien zum Beispiel, oder auch in Südamerika, dass dann dort Flächen geschaffen werden für den Anbau von Palmöl, um den dann, ich sag mal etwas böse, umzudeklarieren. Das wäre dann natürlich, also ne, dem Betrug sind leider Gottes viele Möglichkeiten gegeben. Auch da kann man sicherlich Mittel und Wege finden, das zu verhindern. Doch das ist jetzt in Europa schon verboten, Palmöle einzusetzen für die Kraftstoffproduktion. Aber dennoch lässt es sich halt, also man muss halt wirklich aufpassen, dass man dort keine Stoffe einsetzt, die eigentlich Biomasse sind, also bewusst angepflanzte Stoffe, die wir dann nutzen und weiter zu verarbeiten zu HVO. Also von daher, das ist dann schon schwierig, und den Bedarf, den wir dann in Deutschland haben, wie gesagt, mit den 40, eigentlich sind es sogar 45 oder so 46 Millionen Autos, die wir in Deutschland haben, das ist dann schon echt schwierig. Wenn man da jetzt nochmal so ein paar Zahlen sich mal überlegt, wir machen das ja hier ganz gerne. Also tatsächlich die reine Rapsölproduktion, die wir so in Deutschland haben, das macht auch nur ein Prozentteile aus, die wir da nutzen können. Wenn wir sagen, wir wollen komplett, und das muss ja das Ziel sein, wir wollen den Verkehrssektor komplett dekarbonisieren. Wir haben es vor 2 Wochen gesagt, machen wir das mit synthetischen Kraftstoffen. Da brauchen wir sehr viel elektrische Energie mit den 150 Kernkraftwerken, die wir jetzt einmal so grob gerechnet haben. Wenn wir das jetzt mit Pflanzen machen würden, also ne, den Anbaufläche von Raps, da kann man jetzt mal sagen, was ist so die Menge, die wir da haben an Fläche. Das ist jetzt 1 Million Hektar, 2 Millionen Hektar, kann man jetzt mal rechnen. Der Energie oder der Ertrag pro Hektar sind so ungefähr 3,5 Tonnen Raps, kann ich auf einem Hektar Aktarfläche gewinnen. Und 40% des Gewichts des Raps kann ich zu Öl verarbeiten. Wenn wir mal sagen, wir sind so bei gut 1 Million Hektar, dann kann ich knapp, warte mal, Pi mal Daumen, 2 Milliarden Liter Öl produzieren, was ich dann verarbeiten kann zu Biodiesel. Also das ist so die Kennzahl. Und wenn man das jetzt rechnet, dann sind das Prozentwerte, also einstellige Prozentwerte, die ich da verwenden kann. Gleiches bei dem HVO. Also die Menge, die man schätzt, die man so nutzen kann, das sind vielleicht 400.000 Tonnen. An Altspeiseölen und Tierfetten, Pi mal Daumen, weil ich ganz grob, wenn wir das jetzt umrechnen, also da können wir 4 Terawattstunden Energie daraus gewinnen. Das ist nicht so viel. Also von daher, der Anteil oder das Potenzial, das kann eine Beimischung sein, das HVO. Wir können es nutzen und es wird vielleicht für Liebhaber interessant werden, denn wenn ich wenig produziere, ist automatisch auch der Preis hoch, weil ich einfach diese Skalierungseffekte nicht nutzen kann bei dem HVO 100. Das ist also ja, unwahrscheinlich, dass wir dort wirklich also massiv diese Mengen, die produziert werden, steigern können. Da ist wenig Potenzial. Das ist jetzt auch verschiedene Studien, das Umweltbundesamt mal durch hat führen lassen, kommt man, die kommen auch zu dem entsprechenden Ergebnis. Das energetische Potenzial aus Abfall und Reststoffen bleibt auf einem konstanten Niveau. Wir haben also gar nicht diese großen Möglichkeiten. Wie gesagt, da steckt dann auch noch viel normale bioenergetische Nutzung drin, dass wir das dann verbrennen in Biogasanlagen, daraus dann Strom und Wärme machen. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass wir die Bioenergie nutzen, um Nahwärmenetz zu speisen und den Strom nutzen, um damit Elektroautos anzutreiben. Aber auch da wieder das Problem, dass die Energiedichte von Bioenergie im Vergleich zur Photovoltaik, das haben wir auch schon mal vor einiger Zeit diskutiert, einfach viel, viel schlechter ist. Also wir kriegen aus einem Hektar Ackerfläche, wenn wir da Photovoltaik draus setzen, ein Vielfaches mehr Energie raus als aus Biomasse. Das ist, liegt einfach in der Natur der Biologie, dass in der Pflanze halt nicht so viel Energie drinsteckt, weil sie dafür nicht da ist, dass wir sie danach zu einer anderen Energieart umwandeln. Also tatsächlich, was können wir machen, wenn wir jetzt also Alt- und Reststoffe nutzen? Ein ganz kleiner, also Wärme ist sicherlich attraktiv, aber als Kraftstoff für den Individualverkehr wird er sehr teuer sein. Auch da eher wieder der Bedarf vom Flugzeug oder vom Schiff. Das wäre noch eine Alternative, dass erstmal den Flugverkehr dekarbonisieren, gar nicht den Individualverkehr. Auf den wird natürlich immer auch so ein bisschen der politische Blick bei den Interessensgruppen gelegt. Aber ja, so richtig gut ist die Perspektive von diesem HVO 100 tatsächlich nicht. Das ist halt, ich weiß auch, so ein bisschen so eine Nebelkerze, um von der Diskussion abzulenken, um auch so ein bisschen zu sagen, wir bleiben bei unserer Verbrennertechnologie. Denn, wenn wir jetzt mal so ein Fazit ziehen, also die nachhaltig, und das ist halt ganz wichtig, die nachhaltig verfügbaren Mengen an Pflanzenölen sind stark begrenzt. Das ist wirklich, das ist nur eine Nischenlösung, sondern wir brauchen, wenn das funktionieren soll, brauchen wir noch den klassischen Anbau von Energiepflanzen, die wir dann in Treibstoffe umwandeln. Palmöl, wie gesagt, ist da ein Weg, der sehr dankbar ist, weil er auch sehr günstig ist, aber natürlich auf anderen Wegen dann auch noch eine massive Auswirkung aufs Klima hat, weil wir damit natürlich dann vor allen Dingen Wälder abholzen in Asien, in Südamerika. Also das kann nicht der Weg sein. Man muss halt auch gucken, ne, verschieben wir nicht auch da an der Stelle wieder unsere Klimabilanz? Das ist ein ganz anderes Thema natürlich. Aber wenn wir die Pflanzenöle oder diese Restöle aufkaufen in der Welt für den deutschen Individualverkehr, entsteht eine Abhängigkeit, die nicht sein müsste. Wir hängen wieder an den Weltmarktpreisen und wir müssen natürlich dann die Lieferketten auch berücksichtigen. Und da müssen wir natürlich darauf achten, wie stellen wir sicher, dass das tatsächlich vernünftig, nachhaltig angebautes Öl ist. Also tatsächlich macht die Zahlen, die globale HVO-Produktion. Das ist jetzt so der Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie, sagt, bis 25, 30 Millionen Tonnen. Das reicht vorn und hinten nicht. Also damit kriegen wir, ja, der Bedarf ist einfach viel größer, auch in Deutschland. Wie soll das funktionieren, wenn der weltweite Bedarf viel, oder umgekehrt, wenn der deutsche Bedarf viel, viel größer ist als die Produktionskapazitäten, die wir weltweit haben. Also ne, wir brauchen in Deutschland so rund 50 Millionen Tonnen Kraftstoff, Diesel und Benzin oder Autokraftstoff. Das ist schon, ja, das ist schon viel. Und wenn dann dieses HVO gar nicht in der Menge bereitsteht, dann haben wir dann auch den deutschen Bedarf in Konkurrenz zum Bedarf in Europa, weltweit. Schwierig. Also von daher, auch das ist eher unwahrscheinlich. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, diese Aufbereitung dieses HVOs führt dazu etwas höheren Kosten. Tatsächlich ist der Kraftstoffpreis wird, ja, kostet im Moment 15 bis 30 Cent mehr pro Liter als der Dieselpreis. Und das ist natürlich, das tut ja dann schon weh, wenn ich die Wahl habe an der Tanksäule, ich tanke fossilen Diesel oder klimaneutrales HVO und ich muss dafür 15 Cent nur mehr, allein 15 Cent mehr zahlen, das wird nicht passieren. Da wird sich die Kundschaft sagen, nee, dann bleibe ich bei meinem fossilen Diesel. Künftig, wenn also dann die CO2-Abgaben auf Diesel entsprechend angepasst werden, dann wird dieser Preisunterschied natürlich sinken, weil wir dann durch diese Marktregulatorik den CO2 und über den CO2-Preis den Diesel teurer machen, was sehr sinnvoll ist und nützlich ist als Steuerungsinstrument, um dann halt die Klimafolgekosten mit einzurechnen. Dann wird natürlich der Preisabstand kleiner werden. Die sind, dann sind wir bei 3, 4 Cent, die das HVO mehr kosten wird als der fossile Diesel. Also da würden Leute vielleicht umsteigen. Aber auch da, ne, das ist, wir diskutieren es ja immer wieder, wenn wir den freien Markt haben, wird das selbst schon schwierig, da ein Verkaufsargument zu haben, wenn man nicht an die grüne Seele der Autofahrerinnen und Autofahrer appelliert. Da werden viele einfach gar nicht erst mitgehen. Also von daher heißt das, die Altspeiseöle, die aus der Gastronomie ja heute schon gewonnen werden, die sind jetzt schon komplett beigemischt im Verkehr. Die können wir auch nicht weiter steigern. Das globale Potenzial ist auch relativ klein. Wir können also auch da wenig machen. Und das heißt, dass dieses HVO 100, was jetzt erstmal ja zugelassen ist und man an immer mehr Tankstellen tanken kann, das wird zu Konkurrenzsituationen am Markt führen und am Ende das Problem nicht lösen, den Verkehrssektor zu dekarbonisieren, trotz des hohen Potenzials. Denn wie gesagt, in der Bilanz ist natürlich so, das Pflanzenöl, was dann nochmal weiter verarbeitet wird, also haben erst die Fritten damit gemacht und danach fahren wir damit, ohne dass jetzt riecht wie so eine fahrende Frittenbude das Auto, ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Aber es ist ein Nischenprodukt, das in der Diskussion bitte immer berücksichtigen. Das werden Einzelne tatsächlich nutzen, die das sich auch leisten können und leisten wollen. Jetzt, anwendungsfällig, ich fahre in Urlaub und sage, komm, die große, lange Strecke, die fahre ich jetzt mal klimaneutral, da gönne ich mir mal HVO. Aber tatsächlich ist das im privaten Individualverkehr wirklich nicht die Lösung. Luftfahrt, Schiffe, ich sag mal Trecker, andere Baufahrzeuge, da könnte das eine Möglichkeit sein, weil die nun mal nicht so einfach elektrifiziert werden können. Haben wir ja schon letztes Mal diskutiert mit den synthetischen Kraftstoffen. Da ist das eine Möglichkeit, wobei selbst da ist das Potenzial ja verschwindend gering. Sondern wir werden im privaten Individualverkehr auf die Elektromobilität setzen und dann bei den LKWs müssen wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber HVO 100 als pflanzenbasierter Stoff ist nicht die Lösung des Problems der Dekarbonisierung im Verkehrssektor. Das, denke ich, können wir festhalten. In der nächsten Woche werde ich dann mit Christian Kamlott das Thema Mobilität mal im Allgemeinen diskutieren. Also ist der Individualverkehr, wie wir ihn heute haben, eigentlich sinnvoll? Oder einfach, er ist, wie es ist, kriegen wir uns umgestellt? Was ist mit angebotenem öffentlichen Nahverkehr? Das ist ja auch so die Hoffnung. Geht das überhaupt? Und wie sieht das jetzt einer wie Christian, der dann wieder die Marktsicht hat? Also wie müsste man Steuerungsinstrumente einrichten, um das attraktiver zu machen? Und das möchte ich, wie gesagt, dann mit Christian nächste Woche mal diskutieren. Und wir hören uns dann wieder ganz regulär in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.